Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute sind mal zwei Sachen anders als sonst. Ich bin in einer anderen Location. Ich hoffe, der Hall ist nicht zu krass, der Sound ist okay. Und die andere Sache ist, der Noah ist heute mal nicht dabei. Das heißt, es ist heute nur eine Simon-Episode. Der Noah ist im wohlverdienten Urlaub. Ich hoffe, ich kann es genauso spannend machen für euch, wie wir es sonst auch machen. Heute geht es mal wieder um Strafrecht, um den allgemeinen Teil des Strafrechts und zwar genauer gesagt um die Mittäterschaft. Ich schaue mir anhand eines BGH-Urteils an, was für Anforderungen an die Mittäterschaft zu stellen sind. Dabei geht es im Kern um die Frage, ob sich ein Mittäter am Tatort durch seine reine Anwesenheit schon strafbar machen kann. Aber fangen wir mal mit dem Sachverhalt an. Der M, also M für Mittäter, war ein Sträfling, der zum fraglichen Zeitpunkt eigentlich im Gefängnis sitzen sollte, aber von seinem letzten Freigang nicht zurückgekehrt war. Hierzu hatte ihn der Täter T bewegt, der aus demselben Grund auch von der Polizei gesucht wurde. Das heißt, wir haben hier zwei Leute, den M und den T, die sollten eigentlich im Gefängnis sein, sind sie aber nicht und werden gerade von der Polizei gesucht. Um jetzt an Geld zu kommen, wollte der Täter T ein etwas größeres Rauschgiftgeschäft vornehmen, also auf gut Deutsch einen Drogendeal. Da er hierbei Hilfe brauchte, versucht er, den M für seinen Plan zu gewinnen. Er stattete ihn in der Folgezeit mit Geld und einer Waffe aus und konnte ihn schlussendlich auch überreden, ihn bei seiner Lieferung zu unterstützen, also bei dieser kleinen Drogendielieferung. Der Täter T war dabei problemlos bereit, auch auf Polizisten zu schießen, falls sie bei der Tat auffliegen sollten. Er wollte nämlich nicht zurück in den Knast gehen. Dabei ging T davon aus, dass auch der M genauso rücksichtslos und zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz von seiner Waffe Gebrauch machen würde wie er selbst, sodass sie sich gegenseitig Unterstützung und Schützenhilfe geben würden, um sich auf jeden Fall der Verhaftung zu entziehen. M wusste davon, dass der T davon ausging. Irgendwann kam es dann natürlich zu der befürchteten Situation, genauer gesagt am Abend des 22. Oktober 1987, als sich T und M vor vier Polizisten wiederfanden bei einer allgemeinen Kontrolle oder, hier könnte man wahrscheinlich eher so sagen, bei einer speziellen Kontrolle. Man musste sich die Situation nun so vorstellen, T und M wurden von vier Polizisten kontrolliert und dabei wurde recht schnell klar, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, weshalb irgendwann ein Polizist aus mittlerer Distanz seine Dienstwaffe auf den M gerichtet hatte. Kurz zur Erinnerung, Polizisten stehen ja immer so ganz gerne in Zweiergrüppchen, das heißt, man hat eigentlich immer zwei Polizisten, die beieinander stehen, die sind eigentlich nie alleine. Und so war es hier auch, ja, wir hatten hier insgesamt vier Polizisten, zwei standen etwas weiter entfernt, einer davon hatte seine Dienstwaffe auf den M gerichtet und ein weiteres Grüppchen war irgendwo anders, die sind jetzt erstmal nicht so ganz so relevant, ja, also so kann man sich ungefähr die Situation vorstellen. M war jetzt durch diese ganze Situation total eingeschüchtert und machte gar nichts. T aber ließ sich nicht beirren und schoss kurzerhand auf den zielenden Polizisten, also genau auf den Polizist, der auf mittlerer Distanz mit seiner Dienstwaffe auf den M gezeigt hatte. In der Sekunde hob M seine Arme hoch, um deutlich zu machen, dass er sich der Festnahme ergeben möchte. Er ließ sich nach hinten gegen einen Busch fallen und rutschte an diesem runter, bis er mit erhobenen Händen auf dem Boden saß. T hingegen erschoss in der Zwischenzeit auch den zweiten Polizisten des etwas entfernteren Grüppchens, bekam aber das Handeln von M gar nicht mit. Als der zweite Polizist zusammenbrach, sprang M auf und rannte davon. T, der davon immer noch nichts mitbekam, schoss noch auf die zwei noch lebenden Polizisten, wobei jedoch nicht traf. Jetzt macht er sich aus dem Staub. Und am nächsten Tag wurden die beiden verhaftet. Das heißt, das Endergebnis ist, wir haben hier zwei tote Polizisten aus demselben Grüppchen. Einer dieser toten Polizisten hatte seine Dienstwaffe auf den M gerichtet. Und wir haben noch zwei überlebende Polizisten, auf die der T auch zweimal geschossen hatte. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie hat sich M strafbar gemacht? Also nicht, wie hat sich T strafbar gemacht, das ist ja relativ klar. Also wir haben hier einen Doppelmord, also einen Mord in zwei Fällen. Wir haben hier einen versuchten Mord in weiteren zwei Fällen. Das kann man relativ schnell abhaken. Wichtiger Anknüpfungspunkt für die Strafbarkeit von M ist die Absprache von T und M und die Tatsache, dass T davon ausging, dass M auch tödliche Schüsse abgeben würde und M auch davon wusste, dass T davon ausging. Wir sollten also einen Mord in Mittäterschaft gemäß § 211, 212 Absatz 1 und 25(2) StG prüfen. Das sind natürlich einerseits der Mordparagraf, der Totschlagparagraf und auch der Mittäterschaftsparagraf. Diesen Mord in Mittäterschaft könnte M durch die Absprache mit T und seiner reinen Anwesenheit am Tatort begangen haben. Kurzer Hinweis an der Stelle, ich habe ja eben schon gesagt, T hat einen Doppelmord begangen, in Tateinheit mit versuchten Mord in 2 weiteren Fällen, weshalb man hier eigentlich nicht von dem einen Mord sprechen kann, sondern wir haben hier 2 Morde und 2 versuchte Morde. Der Übersichtlichkeit halber gehen wir jetzt aber mal nur auf einen der Morde ein. Mittäterschaft kann man ja grundsätzlich erstmal auf unterschiedliche Weise prüfen. Hier haben wir einen Täter, der die Tat selbst ausgeführt hat und auf der anderen Seite den zu prüfenden M, der eigentlich selbst niemanden erschossen hat. Und deshalb lautet der Aufbau in diesem Fall wie folgt. Wir haben natürlich erstens den Tatbestand und im Tatbestand muss man einerseits den objektiven Tatbestand prüfen, worin man auf die objektiven Tatbestandsmerkmale eingehen muss, ganz klar. Also wir brauchen hier natürlich auch den Tod eines Menschen durch irgendeine, ja, Tötungshandlung. Wir brauchen aber vor allem im objektiven Tatbestand hier auch die Zurechnung des Verhaltens vom Täter T gemäß § 25.2 gegenüber dem M, weil wir wollen ja eigentlich den M bestrafen, aber der M hat ja selbst nichts gemacht. So, und diese Zurechnung nimmt man einerseits vor durch die Prüfung des gemeinsamen Tatplans und andererseits durch die Prüfung der gemeinsamen Tatausführung. Das ist der objektive Tatbestand. Dann haben wir noch den subjektiven Tatbestand, der ja nicht so ganz so spektakulär ist. Also wir haben natürlich einerseits den Vorsatz, wie immer, bezüglich der objektiven Tatbestandsmerkmale, aber andererseits auch den Vorsatz bezüglich der Mittäterschaft. Ganz am Ende natürlich noch Rechtswidrigkeit und Schuld, die werden aber heute nicht relevant. Und wenn wir jetzt in die Prüfung gehen, kann man hier am Anfang relativ schnell sagen, ja, der objektive Tatbestand wurde erstmal grundsätzlich durch T verwirklicht. Ein Mensch ist erstmal durch seine Handlung gestorben, das heißt, wir haben hier ganz locker erstmal einen Totschlag. Beim Mord, ja, hier haben wir keine objektiven Mordmerkmale, wir können aber später von niederen Beweggründen im subjektiven Tatbestand ausgehen. Das heißt, wir sagen erstmal, ja, der Mord ist erstmal verwirklicht durch T. Fraglich ist jetzt nur, ob das Verhalten des T dem einem auch zurechenbar ist. Hierfür brauchen wir ja, wie gesagt, einen gemeinsamen Tatplan und auch eine gemeinsame Tatausführung. Ein gemeinsamer Tatplan, ja, der liegt erstmal vor, denn T und M haben sich ja vorher abgesprochen und eigentlich war ja alles klar. Denn T ist ja davon ausgegangen, okay, wenn wir zu diesem Drogendeal gehen, wenn Polizisten kommen und wenn die Gefahr besteht, dass wir festgenommen werden, ja, lieber M, dann schießt du bitte auch mit Tötungsvorsatz oder wenigstens mit Eventualvorsatz auf die Polizisten. M wusste das auch, dass T davon ausgegangen ist und deshalb haben wir hier so einen gemeinsamen Tatplan. Jetzt ist aber problematisch, ob wir auch eine gemeinsame Tatausführung haben. An dieser Stelle lässt sich in einer Klausur regelmäßig die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme kurz anbringen. Also ein wahrer Klassiker an der Stelle. Kurz zur Wiederholung, es gibt natürlich hier bei der Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme die herrschende Lehre und den BGH, die jeweils eine andere Strategie bei der Abgrenzung haben. Die herrschende Lehre, die sogenannte Tatherrschaftslehre, stellt, wie der Name schon sagt, auf die Tatherrschaft ab, also darauf, ob der Täter das Geschehen nach seinem Gutdünken lenken, fortlaufen oder stoppen kann. Der BGH hingegen verfolgt den Ansatz der modifizierten Animus-Theorie, wonach es auf den Täterwillen, also den sogenannten Animus Auctoris, ankommt. Beim Animus Auctoris muss man sich quasi einfach nur fragen, will der Täter die Tat hier in dem Fall für sich haben? Jetzt ist es aber bekanntermaßen nicht so, dass wir hier an dieser Stelle einen klassischen Meinungsstreit führen, sondern wir haben eher so einen, ja, kleinen Mischmasch an Argumenten, die wir in einer Klausur zusammenwürfeln können, um zu einem vertretbaren Ergebnis zu kommen. Jetzt kann man sich mal fragen, ob eine Täterschaft des M hier schon daran scheitert, dass er ja eigentlich keinen wesentlichen Tatbeitrag erbracht hat. Er saß da ja am Boden rum und wollte sich ergeben, hatte die Hände oben, ne, und hat gar nichts gemacht, ist dann am Ende auch weggerannt. Der BGH hat jedoch hierzu ausgeführt, und ich zitiere, die gemeinschaftliche Ausführung der Tat setzt nicht voraus, dass jeder Mittäter selbst ein gesetzliches Tatbestandsmerkmal verwirklicht hat. Es genügt nach ständiger Rechtsprechung eine andere Mitwirkung, zu der auch eine Vorbereitungshandlung gehört, durch die der Täter den tatausführenden Genossen in dessen Tatentschluss bestärkt. Das wurde durch die konkludente Verabredung des Waffengebrauchs, durch Verhinderung drohender Festnahme und der Gefahrengemeinschaft zwischen T und M hinreichend begründet. Außerdem habe M, so der BGH, seine psychische Unterstützung durch seine Präsenz als solche und das ständige Tragen einer Schusswaffe nicht aufgegeben, obwohl er es ja, vor dem ersten Schuss jederzeit hätte tun sollen. Das heißt, der BGH sagt ja, in dem Moment, wo die Polizisten kamen, wo absehbar war, dass jetzt in den nächsten Sekunden irgendwas passieren wird, hätte M sagen können, okay, ich gebe jetzt hier meine Schusswaffe ab, ich ergebe mich jetzt schon an dieser Stelle, ich bin raus. Dabei handelte M aus eigenem Interesse am Taterfolg, da er wie T auf der Flucht und daran interessiert war, frei zu bleiben, um nicht eine erhebliche Haftstrafe verbüßen zu müssen. Der BGH bejahte die Mittäterschaft also aufgrund der Vorbereitungshandlung, dem gemeinsamen Tatplan und der reinen psychischen Unterstützung am Tatort. Interessanterweise übrigens auch für die folgenden Schüsse, also nicht nur für den ersten Schuss, obwohl M ja ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch auf dem Boden saß, beziehungsweise schon, ja, eigentlich schon weggerannt war, ganz am Ende. Denn die vorher erfolgten Tatbeiträge, so der BGH, wirken hier noch fort. Im Rahmen der wertenden Betrachtung des Verhältnisses M zum Tatgeschehen wäre sein Aufgeben nur dann rechtlich erheblich gewesen, wenn es dem T bekannt geworden wäre. Nur dann wäre es nämlich geeignet gewesen, einen Einfluss auf das weitere Handeln des T zu nehmen. T hat jedoch nichts davon mitbekommen, dass M aufgegeben hat und dass er weggerannt ist. Das heißt, wir haben hier tatsächlich den objektiven Tatbestand verwirklicht, obwohl der M nur präsent war am Tatort und eigentlich gar nichts gemacht hat, sich sogar ergeben hat. Beim Vorsatz dann hat der BGH übrigens eine, ja, wenigstens konkludente Absprache angenommen, so wie er es ausgedrückt hat, da sich der vorher gefasste Tatplan durch die von M und T bemerkte Observation der Polizisten konkretisiert hat. M habe im letzten Augenblick vor dem ersten Schuss deutlich gemacht, dass er an der Verständigung zum eigenen Schutze und zum Schutze des jeweilig anderen zu schießen festhalten wolle. Das heißt, eine ähnliche Argumentation wie eben schon mal, man sagt, ja, im letzten Augenblick vor dem ersten Schuss hätte der M klar machen können, dass er aus dem Tatplan raus ist, dass er an der Tat nicht beitragen möchte. Er hat es aber nicht gemacht. Er hat sozusagen dadurch eine konkludente Absprache mit T betroffen, dass sie eben diese Tat durchführen wollen, auch wenn M am Ende des Tages überhaupt nicht geschossen hat. Und dabei handelten T und M übrigens auch mit niedrigen Beweggründen, wie ich am Anfang schon geteasert hatte, weshalb hier nach Bejahen der Rechtswidrigkeit und Schuld ein Mord in Mittäterschaft angenommen werden kann. Und das war es tatsächlich auch schon für heute. Eine relativ knappe Episode heute mal. Ich dachte mir aber, wir gehen mal zurück zu den Basics, zu den Grundlagen. Wir können sagen, eine Mittäterschaft ist auch dann möglich, selbst wenn der Täter oder der Mittäter in dem Fall nur am Tatort anwesend ist, selbst keine Tatbeiträge erbringt und selbst sogar wegrennt, sich ergibt, die Hände nach oben zeigt, auf den Boden fällt und gar nichts mehr macht. Das hat der BGH so entschieden. Größeres Fazit gibt's heute nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, heute auch mal ohne Noah, eine alleinige Episode. Beim nächsten Mal wird Noah, glaube ich, immer noch nicht dabei sein, weil er immer noch im Urlaub sein wird, aber danach auf jeden Fall wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.